Branche vor neun. Eine Woche, ein Talk. Der Reise vor neun Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.
Ja, wie gewohnt, jede Woche eine neue Ausgabe von uns. Hier ist der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
Und bei mir ist Sabrina Gander, die Chefin von St. Elmo's Tourism Audio Visions.
Und lieber Christian, heute wird's juristisch fundiert. Das hatte ja auch einen Kontext und einen Hintergrund. Und wir können gleich vorweg sagen, langweiliges Juristendeutsch erwartet uns nicht in dieser Folge.
Das ist wohl richtig. Es geht um einen sehr, sehr aktuellen Fall, der auch einige Relevanz für die Reisebranche hat und für Reisebüros im Speziellen haben wird. Vor zwei deutschen Amtsgerichten sind nämlich derzeit Verfahren anhängig, die sich im Kern um die Frage drehen, ob und zu welchem Zeitpunkt Reisebüros über die finanzielle Schieflage von FDI hätten informiert sein müssen und ihre Kunden im Zweifelsfall vor bestimmten Buchungen hätten warnen müssen. In beiden Fällen hatten die Kunden einmal im März, einmal im April Buchungen von FDI-Produkten getätigt und dabei handelte es sich um Einzelleistungen. Und wie die meisten wahrscheinlich wissen, sind Einzelleistungen im Gegensatz zu Pauschalreisen oder die Kundengelder für Einzelleistungen im Gegensatz zu Pauschalreisen nicht durch den Deutschen Reisesicherungsfonds abgesichert. Und diese Kunden haben nun geklagt, wollen ihr Geld vom Reisebüro zurück. Und über dieses Thema habe ich mich mit Rechtsanwalt Holger Hopperdietzel unterhalten. Der vertritt in einem Fall vor dem Amtsgericht Bad Homburg die Klägerseite.
Dann würde ich sagen, ganz viel Spaß mit dem Talk der Woche und wie er das auch ganz gut erläutert hat. Das hören wir jetzt.
Hallo, Herr Hopperdietzel.
Ja, guten Tag, Herr Schmicke.
In zwei Verfahren, die derzeit vor dem Amtsgericht Nordhorn und vor dem Amtsgericht Bad Homburg anhängig sind, geht es um die Frage, ob und wenn ja, ab welchem Zeitpunkt Reisebüros Kunden vor einer drohenden Schieflage von FDI hätten warnen müssen. Da geht es natürlich um verlorene Kundengelder, weil in beiden Fällen Einzelleistungen gebucht worden waren. Und diese Gelder werden jetzt zunächst natürlich nicht zurückgezahlt. Wie sehen Sie das? Ab wann ist ein Reisebüro diesbezüglich gegenüber der Kundschaft in der Pflicht?
Ja, das kann man jetzt nicht so genau sagen, welcher Zeitpunkt da relevant ist, ob es jetzt ein Monat oder zwei Monate dann vor der tatsächlich eingetretenen Insolvenz der Fall ist, sondern man muss es immer daran festmachen, wie ist denn die Informationslage. Und wenn sich die Anhaltspunkte verdichten, dass da eine Schieflage besteht und man auch unterstellen muss, dass das Reisebüro davon Kenntnis haben muss, dann muss man unter Umständen auch schon sehr frühzeitig darüber informieren. Also in jedem Fall ist es so, dass der Inhaber des Reisebüros oder die Person, die mit dem Kunden dort zusammen die Buchung vornimmt, informieren muss, sobald da wirklich echte Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass es da zu Schwierigkeiten kommen kann.
Und ab wann kann man da von echten Anhaltspunkten sprechen?
Naja, ich sage es jetzt etwas salopp, wenn es die Vögel von den Dächern pfeifen. Also Reisebüros sind ja nun auch gut informiert über die touristische Fachpresse und natürlich auch über die allgemeine Presse. Und wenn sich da die Berichte verdichten und wenn die Berichte häufiger werden und wenn sie inhaltlich auch wirklich Anlass zur Besorgnis ergeben, dann sollte man schon darüber nachdenken, dass man seine Kunden nicht einfach so ins offene Messer laufen lässt.
Reicht es denn dafür, wenn mal eine Berichterstattung zu der Thematik aufgetaucht ist oder müsste das dann schon eine länger anhaltende Berichterstattung sein? In den vorliegenden Fällen war es ja so, dass es erste Artikel sowohl in der Publikums- und Wirtschaftspresse als auch in der Fachpresse bereits im Februar gab. Die Buchungen, um die es in den Verhandlungen geht, erfolgten im Mai beziehungsweise im April in einem Fall. Ja, wie viel muss tatsächlich schon öffentlich sein?
Also ein einzelner Bericht wird das sicherlich noch nicht ausreichen. Aber wenn es dann mehrere Berichte gibt und hier in dem Fall von FDI und Big Xtra, da ist es ja wirklich so gewesen, wie Sie sagten, ab Februar 2024 gab es mehrere Berichte und die gab es eben nicht nur in der touristischen Fachpresse, sondern die gab es ja auch in der allgemeinen Presse, in der Tageszeitung oder in, ich glaube, Wochenmagazinen. Und das hätte man dann schon ab dem Zeitpunkt wirklich ernst nehmen müssen. Man muss natürlich auch heutzutage immer darüber nachdenken, ist eine einzelne Nachricht eventuell eine gefälschte Nachricht? Also heute kann man sich ja auch im Grunde genommen auf fast nichts mehr verlassen. Man muss die Quellen schon untersuchen. Aber wenn ich jetzt wahrnehme, dass es in der FAZ oder im Kapital oder in der Süddeutschen geschrieben wird oder natürlich auch in der touristischen Fachpresse, da muss man davon ausgehen, dass das eben keine gefakten Nachrichten mehr sind, sondern dass das wirklich gut recherchiert ist und dass da auch ein ernsthafter Hintergrund da mit zu berücksichtigen ist.
Hätten denn die betroffenen Reisebüros in Ihren Augen vom Verkauf von FTI-Produkten absehen müssen oder hätte es gereicht, wenn Sie den Kunden, die in diesen Fällen ja Einzelleistungen gebucht hatten, einfach nur erklärt hätten, dass es möglicherweise sicherer sei, wenn Sie Pauschalreisen buchen würden, also die Produkte bündeln?
Ja, es ist immer schwierig, was man da als Reisebürobetreiber oder Mitarbeitender in einem Reisebüro den Kunden erklären sollte. Einfach nur eine bloße Warnung vor dem einen oder anderen Reiseunternehmen auszusprechen, könnte kritisch sein. Aber es gibt ja immer noch ge genügend andere Möglichkeiten, wie man jetzt seiner Hinweispflicht nachkommen kann. Ich nenne mal ein anderes Beispiel. Das habe ich jetzt bei meiner Recherche in der juristischen Fachliteratur zu den Hinweispflichten des Reisebüros gefunden. Da wird darüber nachgedacht, wie es denn ist, wenn ein Reisebüro auf der einen Seite eine Kreuzfahrt vermittelt und auf der anderen Seite mit einem anderen Unternehmer noch einen Flug dazu vermittelt. Da wird darüber diskutiert, ob denn das Reisebüro darüber informieren muss, dass es vielleicht besser ist, Flug und Kreuzfahrt zusammen bei einem Anbieter zu buchen, damit man eben die gebündelte Pauschalreise hat, also Flug in die Pauschalreise mit integriert ist, oder ob das Reisebüro davon absehen kann, darauf hinzuweisen, dass man vielleicht besser den Flug beim Anbieter der Kreuzfahrt mitbucht. Und wenn man das jetzt überträgt auf den Insolvenzfall, da meine ich, also einfach nur warnen vor dem Veranstalter könnte fürs Reisebüro halt auch gewisse Risiken bergen, im Sinne von, ja, man begibt sich da in den Bereich, dass man hier negative Äußerungen über ein Unternehmen verbreitet. Das soll man ja auch nicht tun, aber man hätte zumindest mal den Kunden vor die Wahl stellen können, dass er auf der einen Seite die Möglichkeit hat, diese Einzelleistung, die aber nicht versichert ist, vermittelt zu bekommen, oder was für ihn günstiger ist, um jegliches Risiko auszuschließen, dass er eben gleich eine Pauschalreise bucht. Und ich denke, also diesen Hinweis, dass es eben zwei Möglichkeiten gibt, die eine etwas risikobehafteter und die andere risikofreier, diesen Hinweis, das hätte das Reisebüro erteilen müssen.
Ich nehme mal an, in dem Fall, der sich um Kreuzfahrt drehte, den sie eben angesprochen hat, geht es darum, dass Kunden ihr Schiff verpasst haben, weil der Flieger Verspätung hatte, ne?
Genau, das ist ja immer das Risiko, wenn man eine Leistung, eine Beförderungsleistung bucht, die aber so pünktlich erfolgen muss, dass man die zweite Leistung dann in Anspruch nehmen kann. Natürlich, wenn man eine Flugleistung bucht und der Flieger geht jetzt verspätet raus, aus irgendwelchen Gründen, nehmen wir mal den für den Kunden ungünstigsten Fall, wegen Schlechtwetter kann der Flug nicht starten und man verpasst nachher die Kreuzfahrt, dann kann es passieren, dass der Kunde wirklich leer ausgeht. Hat er aber eine Pauschalreise gebucht, wo der Flug mit integriert ist, dann kriegt er zumindest den Reisepreis zurück, weil die Haftung des Pauschalreiseveranstalters besteht ja unabhängig von seinem Verschulden. Werden diese beiden Leistungen separat gebucht, dann müsste man der Fluggesellschaft ein Verschulden an der Verspätung nachweisen, damit dann eben auch der Schadenersatz wegen der nicht angetretenen Kreuzfahrt geleistet werden muss. Und das wird dann schwierig in der Situation. Aber bei einer Pauschalreise ist es dann wieder für den Kunden relativ einfach.
Ich nehme mal an, in den Fällen, über die wir Ansonsten reden, würden Sie es auch für die eleganteste Lösung halten, wenn die Reisebüros den Kunden einfach nahegelegt hätten, mindestens Pauschalreisen zu buchen, möglicherweise ohne explizit auf eine mögliche Schieflage des Anbieters einzugehen, oder?
Genau, das ist auch immer mein Ansatz, in den Argumenten, in der Argumentation. Ich verlange ja gar nicht, dass vor dem Reiseveranstalter gewarnt hätte werden müssen, sondern ich verlange, dass man den Kunden darüber aufklärt, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Die eine ist eben versichert, die andere ist unversichert. Und man kann natürlich als Vermittler dann auch mit sanftem Druck, ohne dass man jetzt wirklich jemanden anschwärzt, darauf hinwirken, dass der eigene Kunde, für dessen Vermögensinteressen man ja schließlich auch einstehen muss als Vermittler, dass er dann freiwillig dieses versicherte Produkt bucht. Er hätte ja auch durchaus bei FTI oder bei Big Extra eine Pauschalreise, also dieses Hotel inklusive Flug buchen können, dann wäre es versichert gewesen. Das hätte man ja sicherlich konstruieren können. Dann hätte das für den Kunden überhaupt kein Risiko bedeutet. Dafür zahlt ja die Gesamtheit der Versicherten ihren Beitrag beim Reisepreis eben mit, dass am Ende der Versicherungsschutz besteht. Und da sollte man dann die Kunden eben auch darauf hinweisen, dass man über die Buchung einer Pauschalreise eine vollständige Absicherung hat.
Gibt es denn eigentlich auch seitens der Kunden selbst so etwas wie Informationspflichten oder liegen die ausschließlich bei den Anbietern oder Dienstleistern?
Naja, es ist schon so, dass die Informationspflicht eher bei den Unternehmen liegt. Also wenn wir das jetzt mal übertragen auf die Pauschalreise, zum Beispiel die Passerfordernisse fürs Zielland, da sagt der Gesetzgeber ganz klar, die Informationspflicht liegt beim Reiseveranstalter. Der Reiseveranstalter muss seine Kunden darüber informieren. Das ist da gesetzlich geregelt. Dieser spezielle Fall hier, der ist ja nicht gesetzlich geregelt. Deswegen kann man jetzt auch nicht auf eine gesetzliche Bestimmung zurückgreifen und sagen, hier steht die Informationspflicht und dagegen hat der Vermittler verstoßen, sondern hier greifen die allgemeinen Grundsätze, das allgemeine Leistungsstörungsrecht aus dem Zivilrecht, aus dem deutschen nationalen Zivilrecht. Also es hat jetzt nichts mit der Pauschalreiserichtlinie zu tun. Und danach hat also derjenige zu informieren, der einfach das überlegene Wissen hat. Und der Kunde kann das nicht wissen, was da passiert ist. Oder er muss es nicht wissen. Der Vermittler, der ja aus der Branche stammt, der muss es schon wissen.
Nun gibt es ja in der Branche nicht nur die vielen kleineren oder größeren Einzelunternehmer im Reisevertrieb, sondern es gibt auch Verbände und es gibt natürlich auch die Reisebüroorganisationen, also Ketten oder Kooperationszentralen. Interessanterweise hat sich ja nur ein einziger Verband, nämlich der VUSR, namentlich Maria Linhof, vorab zu dieser ganzen Thematik geäußert und hat von FDI eingefordert, die finanzielle Lage mal offenzulegen, um zu dokumentieren, wie es denn eigentlich steht. Alle anderen Verbände haben sich da sehr bedeckt gehalten. Warum?
Das kann ich mir selber auch nicht erklären, warum sich die anderen Verbände da bedeckt gehalten haben. Möglicherweise wollten sie das Branchenmitglied einfach vor einer Anschwärzung durch die Öffentlichkeit oder durch den eigenen Verband schützen. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich denke aber auch nicht, dass es da eine Verpflichtung besteht von Seiten der Verbände, dass sie die Öffentlichkeit darüber informieren, dass hier das eine oder andere schwarze Schaf oder zumindest ein Unternehmen mit riskanter wirtschaftlicher Lage unterwegs ist.
Okay, wie sehen Sie das bei den Reisebüroverbünden? Liegt das da ähnlich der Fall?
Also ich kann jetzt auch nicht erkennen, dass die irgendwie eine Verpflichtung haben, ihre Mitglieder zu informieren, sondern die Verpflichtung besteht ganz klar im Verhältnis zwischen dem Reisebüro, was die Vermittlung vornimmt, und dem Kunden. Weil das Reisebüro, wenn es dafür sorgt, dass der Kunde Geld zahlt an das touristische Unternehmen, mit dem der Vertrag geschlossen wird, das hat natürlich auch die Vermögensinteressen des Vermittlungskunden mit im Blick zu haben. Und da bestehen die Pflichten zur Aufklärung. Oder zumindest nicht Aufklärung oder zumindest zur Fürsorge, sage ich jetzt mal etwas zurückhaltend.
Dann gehen wir doch mal umgekehrt an das Thema ran. Ich prüfe jetzt sozusagen mein gesundes Halbwissen anhand ihrer Sachkenntnis ab. Wie groß ist denn die Gefahr, wenn tatsächlich jetzt ein Verband oder eine Organisation vor einer möglichen Schieflage eines Anbieters warnt? Und der ist ja dann noch nicht pleite, dass da rechtliche Folgen entstehen könnten wegen so etwas wie Geschäftsschädigung. Denn sowas kann ja durchaus auch Steine ins Rollen bringen, ne?
Ja, das ist schon richtig. So eine Information über eine wirtschaftliche Schieflage, die kann natürlich schon eine Kettenreaktion auslösen. Wie groß die Gefahr ist, dass da jetzt derjenige, der informiert, in Anspruch genommen wird, das kann ich nicht beurteilen. Das hängt ja auch immer wieder davon ab, wie intensiv derjenige, der da zum Gegenstand der Berichterstattung gemacht wird, das selber in Angriff nimmt und sich dagegen wehren möchte. Aber es gab ja schon in der Vergangenheit Beispiele, jetzt in anderen Wirtschaftsbereichen, wo Personen, die die Kreditwürdigkeit anderer Unternehmen in Abrede gestellt haben, tatsächlich in Anspruch genommen wurden. Und das Beispiel sollte man sich immer vor Augen halten, wenn man über die Kreditwürdigkeit von anderen Unternehmen spricht.
Wir kennen als Medien ja durchaus so Fälle, in denen dann auf Unterlassung, ne, geklagt wird und wo es dann heißt, nee, das machst du mal nicht. Und unabhängig davon, ob sich nachher herausstellt, dass die Information, die da recherchiert wurde, zutraf oder nicht. Und ja, da wird dann auch gerne mit den Säbeln gerasselt. Und natürlich sind da große Verlage besser gegen gerüstet als kleine Unternehmen. Aber Sie sehen jetzt die Gefahr in der Touristik, was dieses Thema angeht, gegenüber den einzelnen Handelsherren und Handelsvertretern nicht als so groß an?
Ich kann es ehrlich gesagt nicht so richtig gut beurteilen, wie groß die Gefahr tatsächlich ist. Nachdem ich den ersten Bericht gelesen habe, in der ja von Frau Linhoff initiiert wurde, da dachte ich mir, hallo, das ist aber ganz schön riskant. Also ich persönlich hätte ihr davon abgeraten, dass in dieser Art und Weise zu veröffentlichen. Und es blieb ja offensichtlich ohne Konsequenzen. Das kann man jetzt als positives Signal werten für zukünftige Fälle. Man kann auch einfach sagen, okay, sie hat vielleicht Glück gehabt, dass da auf der anderen Seite niemand war, der sich da so richtig dagegen gewehrt hat. Aber ich persönlich hätte das so in der Öffentlichkeit nicht breitgetreten.
Sie sind ja in einem der Fälle selbst involviert als rechtlicher Vertreter der Klägerseite. Für wie groß halten Sie denn die Erfolgschancen, wenn wir jetzt von der Klägerseite aus gehen?
Naja, das ist schwierig zu beurteilen, weil es gibt keine vergleichbaren Fälle. Wir betreten da Neuland mit dieser Rechtsfrage. Also mir ist jetzt wirklich kein Fall geläufig, wo schon einmal ein Gericht darüber entschieden hat. Deswegen ist es schwierig zu sagen, ich bin mir ganz sicher, dass ich gewinnen werde. Ich will es aber auch nicht prognostizieren, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Verlust dieses Rechtsstreits besteht. Das Thema ist, oder das Ergebnis ist im Grunde genommen offen, mit Vorteilen auf Seiten des Anspruchstellers. So würde ich es mal beurteilen. Also ich denke schon, dass man gute Chancen hat, das zu gewinnen. Am Ende muss es ohnehin ein Gericht entscheiden. Das kann sich auch nicht auf irgendwelche Präzedenzfälle berufen. Und selbst wenn es ein Gericht entscheidet, heißt es noch lange nicht, dass das die endgültige Entscheidung ist. Also wir haben ja immerhin einen Instanzenzug. Und wenn ein Amtsgericht entscheidet und die Forderung beziehungsweise die rechtliche Beschwerde desjenigen, der unterliegt, 600 Euro übersteigt, dann kann auch eine Berufung statthaft sein. Und in dem Fall vor dem Amtsgericht Nordhorn habe ich wahrgenommen, dass beide Seiten angekündigt haben, für den Fall des Prozessverlustes in die Berufung zu gehen. Ich kann mir das in dem Fall, den ich vor dem Amtsgericht Bad Homburg vertrete, genauso gut vorstellen, dass ich sage, wenn ich da verliere, werde ich in die Berufung gehen. Mhm. Ich habe in Bad Homburg den Vorteil, die Berufung geht dann zum Landgericht nach Frankfurt. Das ist die Reiserechtskammer, die, Also ein Spruchkörper, der sich schon seit über 30 Jahren nur mit Reisesachen befasst. Und da kann ich mir vorstellen, dass man, wenn ich in Bad Homburg scheitern sollte, in Frankfurt bessere Karten habe. Aber letztendlich, ich kenne zwar die Richter, es sind drei, die da in Betracht kommen, oder jetzt genau genommen vier im Moment, weil eine Stelle doppelt besetzt ist. Ich kenne sie, kann sie auch einigermaßen gut einschätzen, aber es ist natürlich immer schwierig, wirklich zu sagen, bei dem oder dem Richter werde ich es garantiert gewinnen. Das ist schwierig mit der Prognose.
Das Urteil vor dem Amtsgericht Nordhorn wird ja bereits für die kommende Woche erwartet. Ich glaube, in Ihrem Fall ist das Urteil erst für Dezember zu
Nein,
erwarten, oder?
nicht das Urteil wird erwartet, sondern die mündliche
Ach,
Verhandlung
die
findet.
Verhandlung.
Die
Okay.
mündliche Verhandlung findet am 4. Dezember statt. Und was dann passiert, ob dann innerhalb von 2 Wochen oder innerhalb von 3 Wochen oder erst im Folgejahr, also 2026, das Urteil verkündet wird, das kann ich jetzt nicht prognostizieren. Das hängt immer davon ab, wie das Gericht belastet ist. Aber ich denke nicht, dass sich dieses Verfahren dann noch weiter in die Länge ziehen wird, weil eine Beweisaufnahme in dem Sinne kann aus meiner Sicht nicht stattfinden. Also Beweisaufnahme bedeutet, dass Zeugen vernommen werden, was immer in einem späteren Termin stattfindet. Das sehe ich hier nicht, weil hier geht es ja gar nicht mehr um die Tatsachenfeststellung, sondern hier geht es im Grunde genommen nur um die Beantwortung einer Rechtsfrage und dazu braucht man keine Zeugen. Deswegen rechne ich auch damit, dass das Urteil also entweder Ende Dezember oder spätestens Anfang, Mitte Januar verkündet wird.
Aber Ihren Worten davor entnehme ich auf jeden Fall, dass uns das Thema noch weiter beschäftigen wird, weil es mutmaßlich noch seinen Weg durch die Instanzen macht. Blicken wir aber vielleicht dennoch mal in die Zukunft und fragen uns, was denn ein spezifischer Ausgang dieser Verfahren für Folgen hätte. Ich nehme mal an, werden die Klagen in beiden Fällen abgewiesen und würde das dann auch höchstinstanzlich so entschieden, dann wäre der Fall erstmal erledigt und es würde sich gar nichts ändern. Aber welche Konsequenzen hätte denn eine erfolgreiche Klage?
Wenn rechtskräftig zugunsten der Reisenden entschieden wird, dann bedeutet das, dass den Reisebüros bei der Vermittlung von Einzelleistungen mehr Pflichten auferlegt werden. Das heißt, man muss dann als Reisebüro sich Gedanken darüber machen, wen vermittelt man. Man muss sich dann vielleicht auch mal etwas intensiver damit befassen, wie ist die wirtschaftliche Lage bei dem Unternehmen, für den jetzt der Vertrag über die touristische Einzelleistung vermittelt wird. Und man muss es dann gegebenenfalls auch dokumentieren, dass man seine Kunden entsprechend ja, informiert oder vorgewarnt oder wie auch immer, dass man sie zumindest mit Informationen ausgestattet hat. Also die Dokumentation ist dann natürlich für die Reisebüros auch wichtig, damit man dann später auch den Nachweis darüber führen kann, dass man seine Kunden auch wirklich ordentlich behandelt hat.
Und wahrscheinlich wäre doch dann auch mit einer ordentlichen Klagewelle zu rechnen, obwohl wir natürlich nicht wissen, in wie vielen Fällen tatsächlich noch Einzelleistungen von FTI in den fraglichen Zeiträumen verkauft worden sind.
Ja. Also ob da jetzt wirklich eine Klagewelle jetzt bezüglich FDI folgt, wage ich fast zu bezweifeln, denn es hätte vermutlich schon bei mir viele Anfragen gegeben von anderen Kunden, denen ich dann entsprechende Hinweise erteilt hätte. Aber die gab es bei mir jetzt nicht. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es wirklich so richtig viele Kunden waren, die in derselben Situation steckten.
Lieber Herr Hopper-Dietzel, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Ja, gerne.
Die Branche von 9. Eine Woche, ein Talk. Der Reise von 9 Podcast. Präsentiert von St. Elmo's Audio Visions.